Ja, ich hatte ja vorhin kurz erwähnt, dass ich ein freiwilliges soziales Jahr in Russland gemacht habe damals. Und da würde ich euch gerne eine Begebenheit zu erzählen. Ich bin damals, du eigentlich über das gute russische Essen bei Freunden so dazu gekommen, so ein Interesse zu entwickeln für Russland, für Osteuropa. Und habe dann auch gedacht, nach dem Studium, nach dem Abitur würde ich sowieso nicht sofort studieren. Und da wäre so ein freiwilliges soziales Jahr eigentlich die perfekte Möglichkeit, auch um das Land ein bisschen kennenzulernen, die Sprache, die Kultur, die Menschen, aber auch irgendwo bei einer Einsatzstelle praktisch mitzuhelfen, aktiv zu sein, was zu bewegen und auch was für Gott zu machen einfach. Und ich war dann in der lutherischen Kirche dort, die haben sich ein neues Gebäude gebaut und da war ich dann quasi die ganze Zeit auf der Baustelle, habe da mitgeholfen und eigentlich macht mir sowas Spaß, anzupacken, praktisch zu arbeiten. Das Problem war nur, dass ich davor schon relativ starke Rückenprobleme hatte und die haben sich durch das ganze Rumgeschleppe und so haben die sich dann relativ schnell, relativ massiv verschlechtert. Und es war eigentlich nur nach ein paar Wochen, da hatte ich dann so Rückenschmerzen, dass ich eigentlich gar nicht mehr richtig arbeiten konnte. Also ich konnte dann noch fegen und so Sachen, aber viel mehr ging nicht. Und leider gab es auch keine anderen Aufgaben für mich, deswegen saß ich da die ganze Zeit so rum, habe dann so halt kleine Aufgaben gemacht, das was ging. Und es war für mich ziemlich frustrierend, so was machen zu wollen, aber nicht zu können. Und ich bin dann auch zu verschiedenen Ärzten dort gegangen. War auch sehr abenteuerlich, was man so in Russland in Krankenhäusern und so weiter erleben kann. War dann auch bei Krankengymnastik und so weiter. Aber ich habe auch viel gebetet und ich habe wirklich auch erwartet von Gott, dass er meinen Rücken wieder gesund macht und ich wieder arbeiten kann. Aber es sind dann die Wochen vergangen, es sind die Monate vergangen und es ist nichts passiert. Also mein Rücken ist nicht besser geworden und ich bin auch nicht ja, nutzvoller geworden auf der Baustelle. Und irgendwann war ich da wirklich frustriert und habe auch mit Gott geredet, habe gesagt, so hier Gott, wieso machst du nichts? So ist es, du hättest die Möglichkeit, meinen Rücken gesund zu machen. Das wäre komplett sinnvoll, weil ich dann wieder arbeiten könnte, ich könnte hier die Baustelle voranbringen. Wieso machst du nichts? Und ich musste dann die Erfahrung machen, dass dann auch ja, das Jahr zu Ende gegangen ist, aber mein Rücken nicht besser wurde die gesamte Zeit. Und ich glaube, letztendlich hätte man auch einen Affen auf diese Baustelle schicken können, der wäre nicht weniger oder nicht ja, weniger nutzlos gewesen wie ich. Und das war für mich damals frustriert und ich habe ziemlich damit gehadert. Und ich glaube, dass wahrscheinlich viele von euch auch schon mal so eine Erfahrung gemacht haben, wo sie etwas von Gott erwartet haben, wie er eingreift in unserem persönlichen Leben oder auch in der Weltgeschichte. Aber er nicht so reagiert hat, wie wir uns das vielleicht gewünscht oder erwartet hätten. Und was mir heute in solchen Situationen hilft, ist eine Geschichte aus der Bibel, aus Johannes 12, nämlich der Einzug von Jesus nach Jerusalem. Und ja, ist Johannes 12, 12, Vers 16. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass das von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Dieses Fest, was gerade stattfindet, als Jesus nach Jerusalem kommt, ist das Passafest. Das war oder ist einer der wichtigsten Feste der Juden und war auch ein sogenanntes Wallfahrtsfest. Das heißt, die Menschen, die die Möglichkeit hatten, sind nach Jerusalem gepilgert. Das heißt, damals waren ziemlich viele Menschen in Jerusalem oder auch in den umliegenden Dörfern anwesend. So manche Leute, oder ich habe Schätzungen gelesen, die von 2,7 Millionen Menschen ausgehen. Es waren wahrscheinlich weniger, aber es war trotzdem eine beachtliche Menge. Und ein Teil dieser Menschen ist Jesus entgegengekommen, um ihn zu begrüßen. Also es waren, man kann sich vorstellen, es waren relativ viele Leute, die da damals dabei waren. Und wenn man sich mit dem Kontext ein bisschen auseinandersetzt, dann merkt man, dass diese Menschen sehr hohe Erwartungen an Jesus und an sein Handeln hatten. Das merkt man unter anderem an dem, wie sie ihn begrüßen. Sie sagen nämlich: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Damit benutzen sie ein Zitat aus Psalm 118. Und der wurde damals so verstanden, dass er vom Messias, von dem Gesandten Gottes handelt. Das heißt, indem sie Jesus so begrüßen, sehen sie in ihm diesen Messias, sehen sie in ihm diesen Gesandten Gottes. Und an diesen Messias haben sie sehr konkrete Erwartungen und Hoffnungen. Dazu muss man wissen, Israel war zu dem Zeitpunkt schon 300 Jahre unter fremder Herrschaft. Da waren zuerst die Griechen, dann die Ägypter und zu diesem Zeitpunkt waren die Römer dort, die die Herrschaft hatten. Und das Volk hatte einfach eine große Sehnsucht nach Freiheit, nach Unabhängigkeit. Und sie haben in dem Messias oder mit dem Messias jemanden erwartet, einen starken Mann, der mit Waffengewalt die Römer aus dem Land vertreibt, ihnen Unabhängigkeit gibt und den Thron Davids wieder aufrichtet. Das erkennt man unter anderem auch an diesen Palmzweigen. Das war einmal ein jüdisch-nationales Symbol damals, aber es war auch ein Symbol des Sieges. Wenn ein siegreicher Feldherr damals aus einer Schlacht zurückgekommen ist, aus einer gewonnenen Schlacht, haben sie damals auch so Palmzweigen begrüßt. Also es war auf jeden Fall, es schwingt hier so auch dieser militärische Aspekt mit dabei. Und diese Erwartungen sind komplett nachvollziehbar, finde ich. Aber damit haben die Menschen ein ganz falsches Bild von Jesus und ganz falsche Erwartungen an seine Person und sein Handeln. Jesus selber macht seinen Anspruch deutlich, indem er auf einem Esel einreitet. Damit erfüllt er nämlich zum einen eine alttestamentliche Prophezeiung, die Johannes hier auch zitiert. Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Damit macht Jesus deutlich so, ja, ich bin der König von Israel, ich bin der Messias, ich bin der Gesandte Gottes, auf den ihr wartet. Aber er erfüllt diesen Begriff ganz anders, als die Menge das tut. Denn der Esel war damals auch ein Symbol des Friedens. Wenn ein Herrscher irgendwo hingekommen ist und Krieg anfangen wollte, in kriegerischer Absicht, dann ist er auf einem Pferd gekommen. Aber wenn er Frieden wollte, wenn er in eine friedliche Absicht gekommen ist, dann ist er auf einem Esel eingeritten. Das war damals auch ein durchaus edles Tier. Das heißt, indem Jesus auf einem Esel da reinkommt, macht er deutlich, ey, ich bin nicht gekommen, um hier Krieg gegen die Römer zu führen. Ich bin gekommen in friedlicher Absicht. Und ich bin gekommen, um am Kreuz zu sterben für die Sünden aller Menschen. Und das war ein ziemlich großer Schock für die Menschen damals und eine sehr große Enttäuschung. Weil das, so hatten sich die Leute das damals nicht vorgestellt. Das hatten sie nicht von Jesus erwartet. Aber die Menschen mussten damals die Erfahrung machen, die wir heute auch häufig machen müssen. Nämlich, dass Gottes Pläne nicht immer unseren Wünschen entsprechen und dass Gott manchmal ganz anders handelt, als wir das von ihm erwarten. Ja, und wie gesagt, ich glaube, heute geht es uns Menschen sehr häufig noch, oder nicht sehr häufig, aber manchmal immer noch so wie den Menschen damals. Wir haben manchmal ganz bestimmte Erwartungen von Gott und an seine Person oder auch, wie er in dieser Welt oder in unserem eigenen Leben eingreifen soll. Wenn wir irgendwo Krieg sehen, dann sagen wir Gott, beende doch diesen Krieg, schenk doch da Frieden. Wenn wir Menschen leiden sehen, dann erwarten wir von Gott, beende doch dieses Leid. Oder wenn wir krank sind, dann bitten wir Gott um Gesundheit. Aber und diese Forderungen, die hören sich auch alle so richtig an, so berechtigt. Und man denkt oft, Gott, das ist doch jetzt die beste Lösung, mach das doch mal. Und also für die Leute damals in Jerusalem war es wahrscheinlich auch das Beste, was sie sich so vorstellen konnten, dass sie endlich unabhängig und frei sind von der römischen Herrschaft. Und das war ja auch ein durchaus berechtigtes Anliegen. Aber die Erfahrung, die Menschen damals machen mussten, müssen wir heute oft genauso machen. Nämlich Gott macht nichts. Jedenfalls nicht das, was wir uns von ihm erhofft oder sogar erwartet hatten. So, wie oft bitten wir Gott, dass er Krieg beendet, aber der Krieg geht weiter. Wie oft bitten wir Gott, dass er Leid von anderen Menschen beendet, aber das Leid hört nicht auf. Und wie oft bitten wir um Gesundheit, aber sind weiter krank. Und Gott scheint nichts zu machen, aber Gott macht etwas. Ich verstehe auch nicht immer, warum Gott jetzt dies oder jenes tut oder warum er dies oder jenes nicht tut. Und ich bin auch manchmal enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn Jesus oder wenn Gott nicht so handelt, wie ich das vielleicht von ihm erwartet, erhofft oder auch vielleicht sogar gefordert hatte. Aber Jesus oder Gott lässt sich nicht in irgendwelche Rollen reinzwingen. Er lässt sich nicht von unseren Wunschvorstellungen und von unseren Erwartungen vereinnahmen und er lässt sich auch nicht in irgendwelche Rollen reinzwingen. Weder in die des siegreichen Feldherrn, der die Römer aus dem Land wirft, noch in irgendeinen Flaschengeist, der unsere Wünsche erfüllt. Und ja, wie Jesus damals an den Menschen vorbeigeritten ist, reitet er manchmal auch heute noch an unseren Erwartungen und an unseren Wünschen vorbei, seinem Ziel entgegen. So, Gott hat seinen eigenen Plan. Als er damals ans Kreuz gegangen ist, hat er etwas getan, mit dem die Leute niemals gerechnet hätten. So, sie hätten sich niemals vorstellen können, dass Jesus, der Messias, in den sie so große Hoffnung gesetzt hatten, dass der so jämmerlich hingerichtet wird und stirbt. Und den Sinn dahinter hat wahrscheinlich auch in dem Moment kaum jemand verstanden. Aber letztendlich hat Jesus viel mehr getan, als nur die Römer aus dem Land zu werfen. Denn durch seinen Tod kann jeder Mensch frei von seinen Sünden werden. Und wenn wir das so vergleichen, Freiheit für Israel von den Römern und Freiheit für jeden Menschen von seinen Sünden, dann überwiegt das Zweite doch um das Tausendfache. Letztendlich war das die beste aller Möglichkeiten. Und daran sehen wir, dass wir uns sicher sein können, dass Gott einen Plan hat. Auch wenn wir das in dem Moment häufig oder nicht immer verstehen. Aber dieser Plan ist das Optimum, besser als wir uns das jemals vorstellen könnten. Und diesen Plan wird er durchführen, ob jetzt in unserem persönlichen Leben oder auch in der Weltgeschichte. Und ja, dabei lässt er sich auch nicht von den Erwartungen von uns Menschen beeinflussen. Ein sehr bekannter Vers dazu, finde ich, passt ganz gut. Aus dem Alten Testament, aus Jesaja, sagt Gott: Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Man könnte vielleicht noch ergänzen: Eure Pläne sind nicht meine Pläne. Um auf die Geschichte vom Anfang und auf mein FSJ zurückzukommen. Ich habe damals dann eine Missionarin aus Deutschland kennengelernt, der ich dann so ein bisschen mein Leid geklagt habe. Und die meinte so zu mir: Vielleicht bist du nicht, oder vielleicht hat dich Gott nicht hierher geschickt, um diese Kirche zu bauen. Vielleicht hat er dich hierher geschickt, um dich auf irgendwas anderes vorzubereiten. Und ja, das war damals für mich ein eher schwacher Trost und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, was das sein könnte. Aber jetzt, 10 Jahre später, sehe ich oder bin ich bei einem Missionswerk angestellt, das in russischsprachigen Ländern aktiv ist, was wahrscheinlich niemals möglich gewesen wäre, wenn ich damals nicht die Grundlage von der russischen Sprache gelernt hätte. Und ich hätte wahrscheinlich auch niemals angefangen, Theologie zu studieren, wenn ich nicht diese ganzen Erfahrungen gemacht habe, die ich in Russland gemacht habe. Weil insgesamt, das war ein super Jahr. Ich habe so viel gesehen, so viel erlebt, habe mich so weiterentwickelt und es hat mir so gut getan und für mein ganzes Leben. Das war einfach total positiv insgesamt. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, es war nicht Gottes Plan für mich, diese Kirche da fertig zu bauen, sondern es war Gottes Plan für mich, mich zu formen, mich weiterzuentwickeln und für diesen Dienst vorzubereiten. Deswegen hat er auch nicht auf mein Gebet um Heilung reagiert. Und jetzt verstehe ich das, dass das gut war, wie es so gelaufen ist. Aber in dem Moment könnt ihr euch vorstellen, dass das ziemlich unbefriedigend und frustrierend für mich war. Aber jetzt im Nachhinein ist es gut. Und so ist es eben. So, Gottes Pläne sind manchmal anders, als wir das gerne hätten. Und ja, deswegen möchte ich euch heute Morgen auch dazu ermutigen, immer wieder auf Gottes Plan zu vertrauen. So, gerade jetzt zu Corona ist es natürlich nicht immer so einfach. Aber wir glauben an einen Gott, der diese Welt geschaffen hat, der Anfang und das Ende ist und der zu uns sagt, dass uns nichts, wirklich gar nichts von seiner Liebe trennen kann. Wir können uns also sicher sein, dass er uns nicht im Stich lassen wird und dass es am Ende gut für uns ausgehen wird. Genau. Und zum Abschluss würde ich gerne noch kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der lebendig ist, der auch heute noch in diese Welt und unser Leben eingreift, dass du aktiv bist und dass du durch deinen Tod am Kreuz damals uns von unseren Sünden befreit hast. Aber du siehst auch, dass es immer wieder Möglichkeiten, immer wieder Situationen gibt, in denen wir dein Handeln gerade nicht sehen und wo wir nicht verstehen, warum gerade das jetzt so passiert und du nicht eingreifst. Aber ich bitte dich, dass du uns die Kraft gibst, den Frieden und die Zuversicht, dass du trotzdem bei uns bist und dass du im Hintergrund handelst und dass du den Plan hast, der größer ist, als wir uns das vorstellen könnten. Und Ja, ich bitte dich, dass du uns wirklich dabei hilfst, dir zu vertrauen, auf diesen Plan zu vertrauen und ja, durchzustehen, auch in Momenten, wo wir das Gefühl haben, dass du nicht eingreifst und dass du nicht da bist. Ja, bitte sei da bei uns und hilf uns, dir zu vertrauen. Amen. So, ich möchte zum Schluss noch den Segen sprechen und wer dazu aufstehen möchte, darf gerne aufstehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.